wenn sie irgendwas auslöst, bin ich sehr glücklich. Egal was. Das heißt, die Kommunikation ist da. Und ich glaube, das ist das, was die Musik machen soll. Nicht nur die Musik, die Literatur genauso, eine Ausstellung, ein Theaterstück. Genau das, die Kommunikation zwischen Leuten. Aber wenn sie jemanden einfach kalt lässt, ich glaube, das ist dann eine Niederlage.
Jetzt sitzen wir da im Studio bei dir. Genau. Das ist total schön.
Das ist für mich sehr gemütlich, ja, danke. Vertraut.
Vertraut. Ja. Wie verbringst du da deine Tage oder wie kann man sich das vorstellen?
Entweder bin ich beim Herd, also entweder tue ich Kochen, ja, oder tue ich Unterrichten in der Musikschule oder bin da im Studio. Also die sind drei Schauplätze, die ich lieb und gerne irgendwie eingebunden habe in mein Leben.
Was verbindet diese drei Sachen miteinander, um da einmal voll einzusteigen?
Eigentlich mehr oder weniger die Kreativität und die Freiheit, das zu machen, was ich immer machen wollte. Und das ist entweder Musik oder Essen, also Kochen, ja, kreativ. Und vor allem mich wohlfühlen mit dem, was ich tue.
Du wirkst sehr, du hast gerade Kaffee gekocht für uns. Ich glaube, das kann ich verraten. Und du wirkst sehr zufrieden hier, wenn man dich hier im Studio besucht. Ist das eine passende Beschreibung?
Ja, es ist so, aber ich bin eh mit meinem Leben auf anderen Schauplätzen auch zufrieden. Also das ist, aber da bin ich auch sehr zufrieden, ja, das stimmt.
Man kann das im Podcast jetzt nicht sehen, leider, aber kannst du ein bisschen beschreiben, wie das hier aussieht, was du wie du das so machst, wie du das so werkst in deinem Studio?
Auf jeden
Studio?
Fall, links von meiner Seite ist ein Tisch. Da stehen sämtliche Geräte, Bildschirme, Computer und ein paar Mikrofone, die ich nicht gerade brauche. Rechts von dem Tisch stehen verkabelte Mikrofone und rechts davon, weiter Richtung Tür, stehen zwei Instrumente, zwei Elektrogitarren. Dann auf der
eine
linken
schwarze,
Seite...
Eine weiß?
Eine schwarze, eine weiße, genau. Und links von dem Tisch stehen andere Gitarren, eine Bassgitarre, eine Silent-Gitarre und meine momentan Hauptwaffe ist eine achtseitige Gitarre, die hinter mir steht, auf dem großen Ständer. Diese Gitarre hat auf jeden Fall nichts mit der sogenannten Kontragitarre zu tun, mhm, oder mit einer Wiener Gitarre, wie man sie auch nennt, sondern ist eine klassische Gitarre, die 8 Saiten hat und die 8 Saiten sind dann gestimmt, je nachdem, was ich mache. Die sind nicht immer fix gestimmt. Die tiefe Bässe liebe ich auf dieser Gitarre, weil ich sie auch noch greifen kann. Mhm. Also die sind nicht nur als Bordeaux-Saiten da, als klingende Saiten, freiklingende Saiten, sondern die greife ich aktiv. Am Anfang war das eine Challenge, also die Hand hat mir schon wehgetan. Aber mit ein bisschen Übung und ein bisschen Angewöhnung ist das jetzt kein Problem mehr.
Seit wann spielst du mit der achtseitigen Gitarre?
Also die Gitarre ist jetzt seit 2 Jahren eigentlich in meinen, okay, Händen. Und ich habe davor, also auch auf der Platte davor, habe ich eine Laute eingespielt. Bei 5-6 Nummern ist die Laute dabei. Und zwar eine Arci-Liuto, eine große Laute. Mhm. Mit vielen Bässen, eine 14-chörige Laute, aber diese Bässe habe ich nicht aktiv beeinflussen können, also nicht greifen können, und deswegen habe ich mir gewünscht eine achtseitige Gitarre, wo ich dann in Kontrapunkt viele Sachen eigentlich greifen kann.
Hört man die auf deinem neuen Album?
Das hört man ganz deutlich, vor allem bei der Nummer Wien 1920, man hört quasi, wie wenn zwei Gitarren da sind, mhm, weil eine spielt eine abgedämpfte Basslinie und die andere Linie zeigt, oder sag mal so, die zweite Gitarre in diesem Kontrapunkt zeigt die Melodie. die wieder in Kontrapunkt steht zur Trompete. Hm.
Kannst du die mal anspielen für uns? Geht das?
Ja.
Sie ist ja in Griffweite.
Ja, kein Problem. Die ist jetzt eigentlich umgestimmt auf... Also wow. Ganz, ganz gruselig. Das heißt, eine Stimmung, die... Die ist jetzt ein bisschen verstimmt auch. Die ein bisschen erinnert an die französische Stimmung, an die Lautenstimmung aus der französischen Lauten-Ära. Aber auf jeden Fall... Also so, dass gleichzeitig zwei Sachen passieren, das ist das Thema gewesen auch auf dieser CD, auf dieser Platte, auf diesem Album, und das wird in der Zukunft genauso weiter wichtig sein, dass man mehrere Sachen gleichzeitig tut.
Das lässt gleich sofort so eine besondere Stimmung entstehen, ja,
genau,
oder?
Genau, das sind dann ganz andere Klangfarben drinnen.
Ja. Es ist gleich so melancholisch.
Genau, aber auch nicht.
Aber auch nicht.
Ich spiele auch mit 432 Hertz Frequenz, sehr gerne. Das heißt, 440 Hertz ist nicht immer drinnen.
Yeah.
Natürlich verliert die Gitarre die ursprünglich gedachte Spannung, die man auf 440 Hertz hat. Aber dadurch entstehen irgendwelche weiche Klangfarben, die man bei 440 nicht hat. Vielleicht ist das meine Einbildung auch, aber mir gefällt's. Mir gefällt das so. Ein bisschen tiefer zu stimmen halt, das Instrument.
Wenn du jetzt da in dieses Studio kommst, das ist ja so ein bisschen dein Reich jetzt, mhm. Also es wirkt so. Wie gehst du dann vor? Schnappst du dir einfach mal eine Gitarre und spielst dir mal so den Alltagsstress von der Leber? Oder?
Nein, ich schaue mir als allererstes die Sache in der Küche an, ob alles ordentlich ist und sauber ist, mache mir einen Kaffee, dann gehe ich zum Computer und ich schaue mir an, was ich Tag davor gemacht habe, mhm. Um zu sehen, wie groß der Schaden ist oder besser gesagt, was ich eigentlich mir gedacht habe und was ist daraus geworden tatsächlich. Mhm. Und dann versuche ich, diese Sachen weiterzuentwickeln eigentlich.
Kommt da manchmal so ein bisschen eine Ernüchterung quasi?
Oh ja, sehr oft. Also sehr oft. Also vor allem diese Vorstellung, die man im Kopf hat, wie es klingen soll. Diese Vorstellung dann tatsächlich von Lautsprecher zu kriegen oder aus dem Instrument im Konzert live rauszukriegen, das ist der Weg eigentlich. Das ist das absolut Schwierigste eigentlich, weil im Kopf klingt es immer perfekt. Für mich zumindest. Diese Vorstellung ist sauber und rein. Absolut hundertprozentig. Aber davon kommen sehr, sehr wenig. In meinem Fall momentan, in meiner Entwicklung, jetzt sind das 70% im besten Fall, die man dann hören kann.
Das heißt, da gibt es eigentlich immer so eine Diskrepanz zwischen dem, wie es der ideale Klang ist, den du dir vorstellst,
Genau.
und was dann wirklich rauskommt.
Ja, genau. Genau.
Ist dann 70% eh schon ein ganz guter Wert vielleicht
auch? Eigentlich schon ziemlich viel. Und das ist im besten Fall so. Und das kommt sporadisch vor bei manchen Stellen, aber nicht im gesamten Lied, in der gesamten Komposition.
Hm. Aber man läuft dann eigentlich so als Musiker, du als Musiker läufst dein ganzes Leben vielleicht einem Ideal hinterher, das du vielleicht auch nie erreichen kannst, oder?
Ja, kann man das so? Das ist so ein Streben hinauf. Das stimmt ja, absolut. Das ist ein Streben hinauf zu dieser Schönheit, die vielleicht, weiß ich nicht, einem Gott gehört, wenn man daran glaubt, oder dem Universum. Ich weiß es nicht, wem gehört eigentlich das oberste Stadium. Aber man will hinauf. Ich glaube, dass das gleiche in der Literatur stattfindet, mhm. und in der Malerei genauso. Mhm. Im Theater auch. Glaube ich zumindest, dass es so ist, dass man zu dem Ideal will, dass man sich das erfüllt, was man tatsächlich geträumt hat. Hm.
Aber vielleicht machst du deswegen auch immer weiter, oder? Weil sonst würdest du irgendwann denken, okay,
das ist der Motor.
Konzentriere mich nur noch aufs Unterrichten.
Ich, ja, genau.
bin nur noch beim Kochen.
Ja, genau.
Und lass das mit.
Genau.
Wenn ich eh nie, also.
Genau.
Aber so.
Genau.
Ist dieser Weg eigentlich nie fertig.
Das stimmt. Und das ist auch das Schöne daran. Das ist auch das Schöne daran, weil man denkt sich jedes Mal, aha, das, was ich vor 3-4 Jahren gemacht habe, das würde ich jetzt nie so machen. Nie im Leben mehr. Und das zeigt einfach, dass auch das Leben biochemisch definiert ist. Und dass man sich ändert im Leben und dass man andere Schwerpunkte vielleicht hat oder andere Meinung zu einem Thema oder zu einem Geschehen oder zu einem Problem.
Dein letztes Album Europa,
ja.
Wann ist das erschienen?
Das war vor 3 oder 4 Jahren.
3 oder 4 Jahren. Das heißt, ist das für dich ein bisschen abgeschlossen, auch das Album?
Ja und nein. Ja und nein. Es ist auf einer Seite mein Abschied von der Flamenco-Musik gewesen, diese Platte. Und ich habe sehr lange Flamenco-Musik gespielt, auch in einer Flamenco-Schule begleitet. Und irgendwo in dieser Phase, das war in der Corona-Zeit, habe ich herausgefunden, dass ich eigentlich die Musik machen soll, die eigentlich auch die Stadt definiert, wo ich lebe. Mhm. Weil das Meer definiert auch mein Leben da. Und diese Musik ist dann vielleicht...
Also Wien jetzt.
In diesem Fall sicher Wien. Auf jeden Fall... diese Musik ist für mich vielleicht in irgendeiner Welt ehrlicher vielleicht. Also das ist ein gefährliches Wort, ich weiß es. Ehrlich ist immer, auf der anderen Seite ist unehrlich.
Also weil du jetzt in Wien verhaftet bist.
Und so ist es, ja. Ja. Und nachdem ich in Wien lebe, seit 40 Jahren knapp, habe ich es vor den Augen gehabt, was da passiert. Letztendlich habe ich in Wien auch studiert und ich habe gewusst, was da passiert ist vor 120 Jahren. Immer, von ersten Tagen, deswegen bin ich auch nach Wien gekommen eigentlich, tatsächlich. Weil da ist was Großartiges passiert vor 120 Jahren. Ich glaube, danach haben wir das nie wieder recht. Und ich glaube, aus dem Erbe können wir noch viel holen und viel eigentlich zelebrieren und viel sich inspirieren lassen.
Was fasziniert dich so an dieser Zeit, an dieser musikalischen oder kreativen Zeit überhaupt, der letzten Jahrhundertwende
eigentlich. Ja, genau. Ich glaube, das zweite Wort, was du gesagt hast, ist für mich absolut treffend. Diese Kreativität war nicht nur in der Kunst damals so stark vorhanden, sondern in der Literatur, in der Malerei und in der Wissenschaft. Und durch diese Kreise, die sich damals geschlossen haben, ist diese unglaubliche Sache passiert auch. Und meine Sehnsucht, dass das noch einmal passiert, ist da. Also das bestreite ich überhaupt nicht. Also dass das noch einmal passiert, wäre fantastisch eigentlich.
Und das ist ja so lustig bei deinem Album, weil es klingt ja doch so heutig und jetzt und ist trotzdem auch auf so eine schöne Art nostalgisch.
Ja, das hast du sehr schön gesagt, danke. Also es ist, das war das Ziel auch, dass ich eine Hommage mache, aber gleichzeitig nicht nur bei Dankeschön bleib, sondern dass ich vielleicht doch was Persönliches auch reinbringt und dass sie vielleicht einen Schritt nach vorne zeigt zumindest, wie es sein könnte. Oder
du wirkst jetzt auch nicht so, als würdest du nur ein nostalgisches Werk jetzt erschaffen wollen.
Ja, nein, auf keinen Fall. Also das ist jetzt keine, sag mal so, Retro-Platte. Das wollte ich auf keinen Fall machen.
Ja.
Also der Titel Wien 1920 und Wien 2020 ist eindeutig eigentlich ein Beweis dafür,
yeah,
dass das eigentlich weitergehen muss und sich weiterentwickeln muss.
Und quasi diese Historie, diese künstlerische Historie war für dich auch der Grund, von Zagreb nach Wien zu gehen?
Auf jeden
damals
Fall.
Schon?
Auf jeden Fall. Damals, ich war,
wie alt warst du da?
Ich war damals, als ich nach Wien gekommen bin, war ich 20. Ich habe noch Militär absolviert und dann bin ich nach Wien gegangen. Aber auf jeden Fall, meine Gefühle für die Musik, natürlich von klein auf habe ich die Musikschule besucht und ich habe von klein auf musiziert, aber ich war entschlossen irgendwo mit 17, dass ich eigentlich Musik studieren will und dass ich nach Wien gehen will. Aus dem Grund auch, weil das irgendwie ein Zentrum war der Musik. Das Herz der Musik, der klassischen Musik, mhm. der kreativen Musik in der klassischen Welt. Dass sich das jetzt alles in den letzten 100 Jahren dramatisch geändert hat, das wissen wir halt. Dass das vielleicht in diesem Sinne nicht mehr das Zentrum ist, sondern dass es mehrere Zentren gibt auf der Welt. Das ist auch gut so. Aber diese ehrliche Variante, also diesen Ausdruck zu machen, den man auch unterschreiben kann, ist, glaube ich, für jeden da, wo er lebt, wo er auch seine Familie hat und wo er tatsächlich was tut für diese Stadt, wo er tut, wo er lebt, wo er kocht zu Hause auch und wo er einkauft also ich vermeide das Wort jetzt Heimatland und ich vermeide das Wort Nationalität und das Ganze, weil ich das sowieso in Zentraleuropa mittlerweile lächerlich finde. Weil es ist eine andere Zeit, wir sind alle durchgemischt und entweder stehen wir zur Kultur, die da ist, oder nicht.
Es wäre schön, wenn das viel mehr Menschen, sage ich jetzt einmal, so sehen würden.
Ja, ich glaube.
Alles zusammengewachsen ist auch.
Ja, ich glaube, das ist die Kraft, die wir in Zentraleuropa haben. Oder sagen wir so, in der alten Donaumonarchie. Ja. Früher gehabt haben, natürlich, es ist nicht alles rosa, es gibt auch dunkle Seiten der Geschichte, aber ich bleibe jetzt bei der positiven Sache, weil die hat unglaublich schöne Sachen herausgebracht. Und ich finde, dass man das noch einmal schafft wieder, wenn man eigentlich sich loslässt von allen diesen Verurteilen und von negativen Sachen, die passiert sind.
Du bist von klein auf in die Musikschule gegangen. War das irgendwie familiär schon irgendwie so vorgegeben, Musik zu machen? Oder wurde dir das irgendwie in die Wiege gelegt?
Es ist von der... Also die Familie meiner Mutter war hochmusikalisch. Ich sehe mich noch immer sehr, sehr klein in dieser Umgebung. Aber die dürften professionell Musik nicht machen, weil nach dem Zweiten Weltkrieg hat es geheißen, du sollst Medizin studieren oder Wirtschaft, aber sicher nicht Musik.
Also nichts Brotloses quasi.
Richtig, genau so. So hat es geheißen. Ja. Vaterlichseits war das nicht so. Also die waren alle Ingenieure oder Architekten und da war die Musik eigentlich nur zum Genießen, aber nicht zum Aktivmachen. Das machen die anderen quasi, hat es geheißen. Aber meine Mutter hat mich damals mit 9 gefragt, ganz entschlossen, welches Instrument willst du spielen? Also da gab es jetzt nicht eine Überlegung, ob ich spielen möchte oder nicht. Da ging es nur um das Instrument. Und ich habe als erstes Klavier gesagt. Und sie hat gesagt, nein, wir haben eine viel zu kleine Wohnung fürs Klavier und... überlegt er was anderes. Mhm. Die zweite Wahl ist natürlich die Gitarre da gewesen.
Also es war gar nicht die Frage, ob du jetzt Musik machst, sondern nur welches Instrument.
Richtig.
Wie kamst du auf das Klavier oder war das einfach so der erste Gedanke?
Der Klang hat mich beeindruckt. Also diese Vielfalt von kontrapunktischen und harmonischen Ansätzen hat mich beeindruckt. Natürlich beeindruckt mich noch immer eigentlich. Aber die Gitarre ist für mich genau das Gleiche. Es ist nur ein bisschen anders zu denken auf dem Instrument.
Was fasziniert dich jetzt über Jahrzehnte eigentlich schon an der Gitarre an sich? Gibt es da irgendwas, so etwas Verbindendes, was dich immer noch zum Staunen bringt eigentlich?
Es bringt mich eigentlich noch immer zum Staunen, dass es so viele Musikstilrichtungen gibt, wo man die Gitarre einsetzen kann und unglaublich viele Sachen, die man noch lernen kann. Auch die Verbindung Gitarre-Laute oder Gitarre-Kontrabass. Weil ich sehe den Kontrabass eher als eine rechte Hand von Viola da Gamba. Auch von der Denkweise ist das für mich nicht ein Cello oder eine Geige. Also, und diese Vielfalt, natürlich ist jetzt nicht auf den ersten Blick zu erkennen halt. Klar, eine E-Gitarre hat mit deiner klassischen spanischen Gitarre mehr zu tun als jetzt Kontrabass mit der Laute. Aber wenn man sich jetzt Viola da Gamba dazwischen vorstellt, auch von der Stimmung her, dann versteht man die Sache vielleicht ein bisschen besser. Also die Verbindung zwischen der E-Gitarre und der spanischen Gitarre sehe ich nicht eigentlich unmittelbar da. Also vielleicht von 6 Saiten und von der Stimmung, aber von der Technik und Denkweise im Kopf, sind Welten dazwischen.
Gibt es da Tage, wo du gar nicht spielst, oder greifst du eigentlich jeden Tag zu einer Gitarre?
Es gibt Tage, wo ich nichts mache, aber nichts heißt nichts wieder. Das heißt, ich überlege mir viele Sachen dann. Also ich suche die Melodien, die immer aus dem Kopf kommen, und die versuche ich zu sortieren, und ich nutze die Zeit für andere Sachen halt. Also manchmal tun mir die Hände weh auch, wenn es zu viel ist, und dann jetzt im Laufe der Zeit habe ich gelernt, ich muss dann loslassen und einfach Ruhe geben, 1-2 Tage lang. Im Sommer spiele ich weniger, dann bin ich eher mit dem Meer beschäftigt. Das heißt, ich fahre aktiv dann irgendein Boot oder ich steuere irgendwas am Meer. Das entspannt mich und bringt mich zum Denken. Also.
Es hilft dann auch wieder der Kreativität, sich davon zu lösen.
Genau.
Aber wenn du so 2-3 Tage nicht gespielt hast, geht dir das dann auch so aktiv ab?
Hast du da so einen Phantomschmerz oder sowas? Man hat schon ein schlechtes Gewissen im Sinne von, eigentlich jetzt solltest du wieder
einzurosten.
Ja, genau. Ihr solltest wieder was tun, aber im Sinne von auszuprobieren, das und das, alles, was sie in deinen Kopf jetzt angesammelt hat.
Yeah.
Und es ist immer was. Es ist immer was zum Üben. Also zu sagen, jetzt brauche ich nicht mehr üben, das kann ich, das ist eine Lüge. Das gibt's nicht. Das gibt's in keiner Musik der Welt, dass man sagen kann, na, das kann ich jetzt, das brauche ich nicht mehr üben. Man kann es immer besser machen.
Hast du da so Rituale beim Üben?
Na, eigentlich nicht. Ich schaue auf meine Nägel. Also die Nägel muss man als Gitarrist sehr pflegen. Also jetzt sind es vom Kaffee schon gar schmutzig geworden. Aber pflegen heißt im Sinne von sauber halten ist eine Kategorie, aber sie rund und poliert halten ist eine andere Kategorie. Weil wenn die Nägel nicht gepflegt sind, hört man das sofort.
Lustig.
Der Ton ist nicht mehr da, einfach.
Hast du da eigene Pflegetipps?
Ja, es gibt viele Schmirgelpapiere,
okay,
oder Schleifpapiere, wie man das auch sagt.
Wie eine Nagelfeile.
So ist es. Und eine metallene Nagelfeile ist ganz schlecht für die Nägel.
Okay.
Also die macht die Nägel mehr oder weniger auf und nicht zu.
Also diese herkömmlichen.
So ist es, genau. Man nimmt sich entweder eine Glasfeile oder einfach ein Schleifpapier, also das heißt ein Schmirgelpapier, wie man das früher gesagt hat.
So ganz feines.
Ganz feines, einen 800er oder 1000er. Und,
das ist eigentlich nur noch zum Polieren. Das
so ist es, ja.
Eigentlich für Holz gedacht ist in dem Fall.
Genau. Mein Tipp wäre einfach, sich irgendein Schmirgelpapier zu nehmen, was auch Wasser verträgt, also waterproof ist, weil man da eigentlich es besser biegen kann. Also es ist ein Papier, was man eigentlich in allen Winkeln drehen kann, ohne dass die Schmirgelmasse sich löst von dem Untergrund.
Faszinierend.
Ja.
Man kommt immer wieder auf neue Dinge
drauf, und danach,
die man nicht bedenkt.
Danach kommt eigentlich das Polieren, und das macht man mit einem Lederstück.
Yeah.
Es gibt sogar spezial Plastikoberflächen, wo man dann die Nägel polieren kann. Ich benutze eher ein Lederstück. Also das ist das, was in den letzten ein paar hundert Jahren ein Standard war.
War das dann, vielleicht bringen wir nochmal ganz kurz zurück, weil das ja schon faszinierend ist, wie alt warst du da, so 8, 9 Jahre,
also mit 9
wo du begonnen hast? Ja. War das dann auch so Liebe auf den ersten Blick, die Gitarre? Warst du so vom ersten Tag an begeistert davon, oder hat das schon irgendwie ein...
Ich sehe das bei meinen Schülern auch, diese Begeisterung am Anfang ist enorm, aber die Geduld zu haben, die Feinmotorik zu üben, die ist nicht da. Also diese Geduld muss man langsam aufbauen, und langsam verstehen, dass das alles nicht schnell wird.
Das heißt, am Anfang hat man schneller mal Erfolge so und dann kommt quasi die Ebene, wo man sich durchkämpfen genau. muss.
Also, und diese Erfolge sind auch fraglich, wie viele Erfolge man da hat. Ich glaube, dass die Geige noch schlimmer ist, weil da sind gar keine Erfolge jahrelang da. Und erst durch das Üben halt und ständig die gleichen Fehler auszubessern, kommt eigentlich teilweise ein Erfolg. Auf der Gitarre ist nicht so schlimm wie auf der Geige, weil man da nicht selber intonieren muss, man hat die Bünde. Aber auf jeden Fall ist das eine Geduldfrage bei einem feinmotorischen Instrument. Akkorde spielen, das geht schnell. Aber man kommt sehr schnell zu einer Wand, wo man dann in dem Ausdruck, was man machen will, begrenzt ist. Mhm.
Wolltest du das dann auch schnell auch wieder mal lassen mit der Gitarre oder gab es diesen Moment gar nicht? Oder stand das gar nicht zur Diskussion jetzt bei dir zu Hause?
Ja, ich habe einmal eine Krise gehabt. Ich habe öfters schon eine Krise gehabt, aber so richtig eine Krise habe ich mit 12, 13 gehabt, als ich dann unbedingt in einer Pop-Rock-Band spielen wollte. Und das habe ich auch gemacht.
So Anfang der Pubertät dann.
Genau. So, und das passiert heutzutage auch so, dass man diese Faszination von diesem lauten, großen Pop-Rock-Sound hat. Man ist mehr oder weniger von allen Seiten gezwungen, die Pop-Rock-Musik zu hören. Noch heutzutage auch so. Und man lässt sich begeistern für das Ganze. Und es ist auch schön und gut so. Das ist für diese Phase meines Lebens super gewesen. Irgendwo mit 16, 17 habe ich aufgehört, in der Band zu spielen. Das hat mich nicht mehr interessiert.
Was war das für eine Band?
Eine Pop-Rock-Band.
Okay.
Also wir haben uns in der Garage getroffen einfach.
So ganz klassisch.
Ganz klassisch und wollten das spielen, was man nicht in der Musikschule lernt.
Klar. Eigentlich total klar.
Genau. Und dann haben wir mehr oder weniger mehr Begeisterung mit dem ausgelöst, als mit der feinen klassischen Musik, die wir in der Musikschule gelernt haben. Und in dem Alter natürlich, in dieser pubertären Phase, wo man sich auch schnell und leicht verliebt, war das mehr wert. Klar.
Habt ihr da eigene Songs auch geschrieben oder waren das hauptsächlich so Coverversionen?
Erst mit 15, 16, 17 sind eigene Songs gekommen. Okay. Und natürlich war das alles Imitieren von dem, was wir privat gehört haben.
Was war das so?
Also in den 80er Jahren, wir sind gestanden damals auf englische Popmusik, Underground-Musik vor allem. Und das war von Depeche Mode, Simple Minds, Cure bis... Okay. Also das war diese Welle, die eigentlich uns begeistert hat damals. Also die amerikanische Popmusik war No-Go. Also das war eher was für die Proleten. Also das wollte sich keiner anhören. Aber die englische, sag mal so, Dark Wave, das war ziemlich, ziemlich im...
Aber auch das Melancholische damals schon.
Richtig,
mit Popmusik.
Genau.
Halt, so wie The Cure
oder
Deepage Mode.
Ja, auch. Man hat das auch als New Romantic bezeichnet. Aber da komme ich auch U2 schon dazu. Also das war schon eher die Pop-Ausrichtung von dem Ganzen. Und es gab diese Dark-Ausrichtung oder manche sagen sogar Groovy-Ausrichtung. Ja, ja. Das geht dann Richtung Bauhaus.
Ah ja, der Chart.
Joy Division etc.
New Order
und so weiter. Und das war auch das, was mich damals ziemlich geprägt hat eigentlich. Also auch diese Ausdrucksweise, dass man erzählt, wenn es jemandem gut oder schlecht geht. Mhm. Und das habe ich in dieser Musik gefunden, genauso wie später in der Flamenco-Musik. Diesen Ausdruck zu machen von dem, wie es mir vielleicht geht oder wie ich die Welt, wo ich lebe, reflektiere. Das vermisse ich in der heutigen Popmusik und zwar sehr. Deswegen kann ich sie überhaupt nicht mehr konsumieren. Oder wie vor kurzem jemand in Standard in einem Interview gesagt hat, ich glaube, das war die herbe Kritik an eine große Sängerin, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aus Amerika. Also kurz gesagt, man kann auch in einem Bentley weinen. Mhm. Ist das jetzt ein Ausdruck von dem, dass man dann auch sich ausdrucken kann und seine Gefühle in die Musik übersetzen kann? Oder ist das ein zynischer Scherz?
Ja, ja.
Das weiß ich nicht. Aber, aber es klingt gut. Es bringt, es bringt ein bisschen einen Anstoß zum Denken eigentlich. Ja.
Kommst du noch zu dieser Musik zurück, zu dieser 80er Jahre dunkleren Popmusik?
Auf jeden Fall komme ich in so ganz komischen Partys, die wir dann zu Hause machen, und dann kommen die Leute, die auch aus dieser Ära sind. Das heißt, ich sage das immer zu meiner Tochter, alte Leute. Das heißt, da kommen so Leute, die um 50, 60 Jahre alt sind. Und natürlich mit ein bisschen Alkohol und einer Atmosphäre, die eigentlich vertraut ist, spielen wir Musik, die wir damals als Jugendliche gerne gehört haben. Klar.
Ja. Was sagt die Tochter dann?
Oder
wie reagiert sie?
Sie reagiert bei manchen Nummer überrascht, und es gefällt ihr sogar. Weil sie erkennt, dass diese Nummer eigentlich doch ein bisschen mehr Tiefe gehabt haben.
Ja.
Jetzt auch nicht harmonisch, kontrapunktisch, also nicht musikalisch, sondern auch vom Text her und von dem Ausdruck her, dass da mehr dahinter ist vielleicht. Aber mehr interessiert sie dann am nächsten Tag eben nicht. Also das ist.
Aber das merkt man eh durch diverse Retro-Wellen, dass halt dann auch Bands wie The Cure wieder auch wahrscheinlich von jüngeren Menschen auch gehört werden. Oder auch Jugendliche, die jetzt plötzlich wieder so 90er-Jahre-Bands wie, ich weiß nicht, ich habe viel damals die Deftones zum Beispiel gehört, die jetzt riesiger sind, als sie damals jemals waren und eigentlich von sehr jungen Leuten auch gehört werden, was total faszinierend ist.
Ja, vielleicht ist das auch diese Leere, die man momentan hat, also ich will jetzt niemanden beleidigen, aber ich sehe das momentan in der Popmusik als einfach eine Tragödie mittlerweile, weil sobald ich keine echten Instrumente mehr höre und wenn fast alles gesampelt ist und wenn man sich ein bisschen noch mit der AI vertraut macht und das in die Hand nimmt, man kann eigentlich schon eine Art Musik machen, die man doch als Popmusik bezeichnen kann. Ob man da richtig singen muss und ob man da jahrelang Gesangsunterricht nehmen muss, ist auch fraglich, weil man mit einem Autotune viel ausrichten kann auch. Und dann fragt man sich, wo der Wert von dem Ganzen ist. Mhm. Wenn man noch kein Ziel damit hat, also wenn man damit niemanden berühren will und keine persönliche Geschichte erzählen will, dann ist das Ganze fraglich für mich. Und deswegen bezeichne ich das als eine Tragödie. Natürlich will ich nicht pauschalisieren. Es gibt noch immer Leute, die das nur als Instrument in die Hand nehmen, die gesamte neue Errungenschaften der AI-Technik und tun sich selber ausdrucken, wie zum Beispiel die Rosalia, die das ganz anders macht, als Gegenpol zu den Ganzen. Inwieweit das zu der neuen Generation ankommt, kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht.
Sie kommt ja auch so vom Flamenco,
oder? Sie kommt vom Flamenco, stimmt ja. Sie kommt von der Flamenco-Musik. Also
da gibt es eine Verbindung
zwischen
euch.
Genau. Es geht, glaube ich, um den Ausdruck, um diesen unmittelbaren Ausdruck. Ich erzähle dir quasi, was mich drückt und wie ich diese Welt sehe und was ich ändern will in dieser Welt. Ich glaube, dass die gleiche Message damals auch der Jim Morrison gehabt hat und auch der Kurt Cobain. Jetzt, um die zwei auch mitzunehmen.
Aber ich glaube, diese Musik, also oder diese Kunst, dass sich Leute einfach ausdrücken wollen in ihrer Kunst, das wird ja bleiben. Also ich glaube, das kann man erstens mit KI-Musik ja eh nicht schaffen, wenn man sich jetzt ausdrücken will, schätze ich jetzt mal. Das ist, vielleicht verwenden es viele als Spielerei oder das ist dann irgendwie eine Gebrauchsmusik für um irgendwie einen Baumarkt zu beschallen oder keine Ahnung oder irgendwas. Aber so quasi dieser Ausdruck von innen, was du, glaube ich, meinst, dass sich auszudrücken, seine Gefühle auszudrücken, sich vielleicht den Schmerz von der Seele zu schreiben, aber auch die Freude oder was auch immer, das wird, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das verloren geht.
Ich glaube auch nicht. Es ist nur so, dass ich träume davon, dass man zum Beispiel die AI als Werkzeug nimmt. Und damit will ich auch sagen, dass nicht unbedingt notwendig ist, ein echtes Instrument immer in der Hand zu haben, um wirklich die wahren Gefühle ausdrucken zu können. Das ist nicht notwendig heutzutage. Also das muss man schon eigentlich als veraltet sehen, in meinen Augen. Ja. Aber inwieweit die AI jetzt tatsächlich genau diese hundertprozentigen Kreativitätsgedanken, die man im Kopf hat, genau das habe ich angesprochen jetzt vor 10 Minuten, dass von dem, was tatsächlich tönt in meinem Kopf, 70% dann im besten Fall rauskommt. Vielleicht kann uns die AI genau da helfen.
Dass man auf die 100% zu kommen?
Auf 80% zu kommen wäre schon super eigentlich. Aber genau das wäre das Ziel. Und das sollte man, das genauso wie die Fotografen damals, 1860, als es diese Prozesse gab sogar in Paris, wo die Maler die Fotografen geklagt haben, dass sie eigentlich
die Arbeit wegnehmen.
Ja, richtig, genau. Dass man genau da eigentlich die AI jetzt definieren soll. Nein, also sie macht uns neue Wege auf. Jetzt in dieser Zwischenphase, wo wir sind, natürlich ist alles wie in einem trüben Wasser. Alles ist vermischt, man sieht nicht noch klar, was man alles damit machen kann eigentlich. Auf jeden Fall, ich habe eine große Hoffnung, dass man in dieser Richtung sich entwickelt, wie damals im 19. Jahrhundert in Paris, und dass man vielleicht ganz was Neues schafft damit.
Trübes Wasser, ja, findet ihr einen guten Ausdruck,
ja, genau, dafür. Genau, so wie die
Fotografie. Das ist ein schönes, also ein passendes Bild für die Situation, in der wir gerade sind.
Genau, weil das, was damals in dem Impressionismus passiert ist, dank der Fotografie, das ist großartig, noch immer, in meinen Augen.
Aber vielleicht ist es ja auch gut, dass wir bei den 70, vielleicht maximal 80% stecken bleiben und gar nicht weiterkommen, sonst würde das ja irgendwie verloren gehen, dieser Drang, sich immer weiter herauszufordern. Und
ja, das ist das.
Du hast früher gesagt, im Studio, es ist ein guter Klang herinnen, es ist trocken, aber es ist jetzt nicht tot.
Ja, ja.
Und vielleicht wäre dann die 100%, vielleicht wäre das auch zu viel. Weißt du, was ich meine? Oder wo ich hin will?
Das stimmt. Vielleicht wäre dann notwendig, dass man ein Gerät patentiert, wo man von einem Musiker die Gedanken oder die Musik, die er im Kopf spielt, direkt mit irgendwelchen Sonden oder Kabeln oder vielleicht kabelfrei in den Köpfen von den anderen überträgt, ohne Instrumente. Vielleicht ist das der hundertprozentige Weg, wo es keine Verluste gibt. Vielleicht.
Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen und du gesagt hast, du hast in Zagreb quasi, war dieses Bild von Wien, als diese, wo da vor 120 Jahren quasi alles passiert ist oder wo es einen magischen Moment vielleicht gegeben hat.
Ja.
Wurde das in der Musikschule euch Schülerinnen und Schülern schon so mitgegeben?
Ein bisschen schon.
Oder wie bist du überhaupt?
Ein bisschen schon. Also meine Lehrer, ich habe einige Lehrer gehabt, die großartig waren. Ich würde einen rauspicken aus dieser Masse, der richtiger Komponist war und der immer wieder Werke genommen hat in der Harmonielehre, in seinem Fach, und diese Werke analysiert hat, um uns zu zeigen, wo die Genialität von diesen Werken ist. Und wo das Fortschrittliche ist und wo tatsächlich die Idee steckt drinnen und wo die Handarbeit drinnen steckt. Und in dieser Handarbeit natürlich ist die Ära drinnen, wo es geschrieben worden ist, die Zeit als Rahmen und gleichzeitig auch die persönliche Unterschrift von dem Komponisten. Man erkennt einen Vivaldi sofort, einen Beethoven auch in seiner Auslegung der Musik. Genau, einen Miles Davis hört man sofort und versteht eigentlich, dass das Miles Davis ist. Aber wieso das so ist und wo genau jetzt, sag mal so, die Mechanismen drinnen sind oder wo die Theorie dahinter ist, das hat er uns beigebracht. Und er war natürlich ein Verliebter von der zweiten Wiener Schule.
Ja.
Und das dürfte er nicht unterrichten. Also das war nicht vorgesehen im Fach. Mhm. Also es war nicht verboten, aber es war nicht vorgesehen
nicht im
Lehrplan drinnen, dass er uns die zweite Schule zeigt.
Ja.
Er hat uns nur gezeigt, dass das die Weiterentwicklung der herkömmlichen tonalen Musik war. nichts anderes als das, was man da weiter tun soll, weil das für ihn natürlich war. Ob das jetzt natürlich ist oder nicht, ja, da kann man lang reden. Da gibt es viele Leute, die sagen, nein, das ist nur ein Experiment, das ist pure Mathematik. Die anderen sagen, nein, also man kann sich das auch auslegen, wie man es braucht. Ich habe das versucht in der zweiten Platte, ich habe versucht, damit zu kokettieren. Also ich glaube, das ist das richtige Wort. Das ist keine 12-Ton-Musik, die ich da gemacht habe, ein paar Nummern. Aber ich habe versucht, da zu kokettieren ein bisschen damit. Es ist quasi fast wie eine Übung für mich. Wie schaffe ich eine Melodie raus, die man als Melodie im alten Sinne des Wortes erkennt, ohne irgendjemanden auf die Idee zu bringen, aha, das ist jetzt nicht mehr tonal. Und das ist eigentlich schon nicht ein Kompromiss, das ist ein Versuch. Vielleicht mache ich weiter so, weil es reizt mich schon, das weiter so zu machen.
War das schwierig, das Album für dich abzuschließen? Also wenn man so eine gewisse Vorstellung hat von Songs und Alben und vielleicht da gar nicht so ganz hinkommt, war das dann, oder hast du irgendwann gesagt, ich muss es jetzt fertig machen?
Nein, also für mich war das eigentlich abgeschlossen. Ich war mir noch nicht sicher dann ganz genau, ob ich noch mehr Instrumente reinbringen soll oder nicht.
Ihr spielt als Trio eigentlich?
Wir spielen als Trio, als Perkussion, Cello, Gitarre, Trio. Ich habe zwei Trompetennummer auch auf der Platte, die spielen wir natürlich live mit Cello.
Ja.
Aus logistischen und praktischen Gründen eigentlich. Ich hab zwei unterschiedliche Sätze geschrieben natürlich, weil alles, was auf der Trompete zu spielen ist, ist nicht am Cello zu spielen, klar. Aber auf jeden Fall wollte ich nicht die Musik ändern dafür. Also den Grundgedanken wollte ich nicht
ändern. Man kann die Trompete durch das Cello auf eine Art ersetzen.
Eigentlich schon.
Oder wie wirkt sich das dann auf den Song aus auch?
Es ist natürlich eine andere Farbe da und es ist eine Intonation da, die vielleicht auch von Gefühl her nicht mehr traurig, melancholisch ist oder eher durch das Instrument, weil die Trompete ist natürlich fast ein Signalinstrument. Ja. Und die Trompete ist wesentlich durchdringender und nicht so ein geschmeidiges Instrument wie Cello. Natürlich ändert sich was. Aber genau das habe ich beim Umschreiben versucht zu minimalisieren, sagt man so, diese Diskrepanz.
So Cello ist schon auch so ein ergreifendes Instrument.
Cello ist eigentlich eine Challenge für mich, weil durch die andere Stimmung als Gitarre und Kontrabass muss ich auch anders denken im Kopf, wie man das orchestriert.
Beim Spielen oder beim Schreiben?
Beim Schreiben.
Ja.
Also beim Schreiben. Und ich bewundere immer Komponisten, die sich sofort versetzen können in das Instrument oder sich einleben können in das Instrument, was gerade aktuell in der Partitur ist. Das ist alle Achtung für mich noch ein weiter Weg, bis ich das kann. Ich muss das Instrument immer mehr anschauen, studieren, schauen, was klingt tatsächlich gut, was klingt nicht gut. Und bin nicht immer sicher, ob das tatsächlich dann gut ist, letztendlich.
Arbeitet ihr dann auch eng zusammen, du und die zwei Mitmusikerinnen?
Eigentlich nicht. Also,
Anna Staatzinger, oder?
Und Anna Staatzinger, genau.
Cellistin?
Ist Cellistin, die spielt jetzt im Trio. Also natürlich sagt man Anna, wenn irgendwas überhaupt nicht geht oder einfach nicht praktisch ist oder vielleicht nicht überhaupt gut klingt. Und ich lerne was daraus natürlich. Perkussion ist eine andere Welt. Die Ingrid natürlich spielt vieles, wie sie will, und es ist sehr gut so, weil ich mag das sehr gerne, wenn wir im Kontrapunkt stehen. Und es ist eine Sache, die auch im Flamenco sehr gut funktioniert.
Wie meinst du, im Kontrapunkt zu stehen?
Dass sie nicht das Gleiche spielt, was ich spiele, sondern dass sie dagegen spielt. Und es entsteht eine Art Eire, wie die Spanier sagen, Und es steht so ein Gefühl.
Was heißt das?
Das ist meine Definition wäre, wie wenn man 20 Zentimeter von der Erde irgendwie schwebt, mhm, und man bewegt sich mit einer Leichtigkeit in alle Richtungen.
Aber ist das dann auch wie so ein Tanz ein bisschen?
So ist es, ja. Es ist so wie, es gibt enge Stellen und es gibt Stellen, wo man sich trifft.
Wo man sich anzieht und im nächsten Moment wieder auch ein bisschen abstoßt.
Genau. Und jeder hat seinen Freiraum auch. Das ist wichtig dadurch, wie ein Literat gesagt hat, wenn zwei Leute schaffen, so zu klingen, wie wenn drei da sind, dann bist du am Ziel. Also, und das ist die Grundidee von dem eigentlich. Ich versuche das immer noch zu implementieren und es macht mir Spaß. Ob es dann immer gut ist, das ist eine andere Sache.
Wie bist du überhaupt zum Flamenco gekommen?
Ich war, als ich 40 geworden bin, war relativ frustriert von der klassischen Gitarre und ich definiere mich grundsätzlich überhaupt nicht als einen klassischen Gitarristen.
Obwohl du studiert
hast? Obwohl ich das studiert habe, zweifach sogar, aber bei zwei Lehrern. Aber auf jeden Fall, ich war mit 40 so frustriert und ich habe was Neues gesucht. Ich wollte nicht Interpret sein, aber ich wollte auch nicht im klassischen Sinne für die klassische Gitarre schreiben. Und meine Frau hat mich damals eigentlich in einen Flamenco-Kurs geschickt. Das war
in Wien?
In Wien. Und das war mein Geburtstagsgeschenk. Und da habe ich bei einem Gitarristen aus Spanien ein paar Stunden genommen. Und Gott sei Dank waren die Tänzerinnen, die gerade mit der Probe fertig waren, auch in diesem Studio dabei. Und als ich dann diese Synthese zwischen Gitarre und Tanz gehört habe, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen. Also ich habe dann gesehen, das ist eine unglaubliche Sache. Das hat so viel Energie, wie, ich sage jetzt, ohne jemanden zu beleidigen, Death Metal. Also so viel Energie und so viel No Compromise habe ich selten in der Musik gehört. Natürlich, mit der Zeit habe ich gesehen, dass wenig da reinpasst noch von anderen Farben. Also entweder so oder gar nicht. Mhm. Und das passt zu dieser Ausdrucksweise, zu diesem Ausdruck in Spanien vor allem, dieser Schicht, die eigentlich auch viel Leid erlebt hat, auch viel Unglück erlebt hat. Und dieses Anjammern, also dieses Anbrüllen, ist perfekt eigentlich zu Hause in dieser Musik. Aber das war mir zu eng mit der Zeit. Das war mir einfach zu wenig.
Aber du warst auch in Spanien dann, oder?
Ja, natürlich. Ja, ich war in Sevilla auch in der Ausbildung. Aber ich bin wirklich 10 Jahre meines Lebens habe ich gewidmet der Flamenco-Musik. Ich war glücklich drinnen und ich schätze noch immer diese Musik. Es ist unglaublich schön. Aber das ist nicht alles, was ich ausdrucken will in der Musik. Mhm. Deswegen spiele ich Laute auch nebenbei, was wirklich eine andere Welt ist. Das hat mit Flamenco nichts zu tun.
Also wieder einen Kontrapunkt zu setzen.
Kompletter quasi. Kontrapunkt. Und das habe ich sogar auch gleich...
Hast du eine Laute hier?
Eine Laute habe ich da hinten verpackt, eine Barocklaute.
Ah, in dem weinroten Koffer.
Genau. Da habe ich eine italienische Laute. Eine elfchörige Barocklaute ist das. Die ist jetzt wahrscheinlich verstimmt. Könnte ich kurz rausbringen.
Sie hat einen Woher kommt die Laute eigentlich?
Also Laute kommt ursprünglich aus arabischen Raum. Als die Mauren nach Spanien gekommen sind, haben sie den Ud, ich sage den Ud, weil richtig arabisch übersetzt war das der Ud. Die Spanier sagen Laut. Und dann war es klar, dass das irgendwann mal Laute oder Liuto auf Italienisch oder Lut auf Englisch und Französisch wird, was übersetzt bedeutet aus dem Holz. Das wollte ich ursprünglich sagen. Und dieses Instrument war damals wie heute sehr teuer in der Herstellung, weil diesen Bauch händisch herzustellen dauert.
Und wunderschön, gell?
Und das ist erstens unglaublich ein leichtes Instrument.
Darf ich mal?
Auch im Sound. Ja, genau.
Jetzt war ich wirklich überrascht.
Ja, ja. Es ist eine sehr leichte Bauweise, damit der Sound auch von der Spannung her sich leicht entfalten kann.
Kaum ein Gewicht.
Kaum ein Gewicht, ja. Und vielleicht kann man es einfangen da mit dem Mikro, wie viel da ein Nachhall ist. Und wie viel Schweben drinnen ist.
Wahnsinn.
Und das hat natürlich mit einer Flamenco-Gitarre dann absolut nichts zu tun. Die Spielweise ohne Nägel ist auch mit einer Daumen nach innen Haltung definiert. Das heißt, eine komplett andere Spielweise, Denkweise auch, keine Akkordspielweise. Also man denkt nur kontrapunktisch, fast nur. Und auf der Flamenco-Gitarre genau umgekehrt. Deswegen hat mich das auch so fasziniert am Anfang.
Wie bist du zur Laute gekommen?
Ich habe einen Kollegen gehabt, damals in der Musikschule, der nennt sich jetzt, das ist natürlich sein Künstlername, Edin Karamazov. Er ist ein berühmter Lautenspieler, hat sogar mit Sting eine Platte eingespielt. Und ich habe mir damals gedacht, wenn er als klassischer Gitarrist das geschafft hat, dann werde ich es auch schaffen. Also es ist nicht dann unmöglich, das Ganze. Ich habe nie vorgehabt, historische Literatur auf der Bühne zu spielen. Ich benutze Laute auch heutzutage für alle Filmproduktionen, die ich filme, sehr gerne. Sobald eine Szene mir das erlaubt, nehme ich die Laute in die Hand. Die kann man natürlich dann auch ein bisschen verändern.
Zum Untermalen von...
So ist es, genau. Genau. Oder,
also weil sie so sehr im... Weil sie sich sehr zurücknimmt oder nicht so im...
Weil das Sound so einzigartig ist. Also es hat mit einer E-Gitarre, einer klassischen Gitarre oder mit einer romantischen Gitarre, Schubert-Gitarre, nichts zu tun. Es ist ein komplett anderer Klang. Obertonreich, zart.
Ja, zart, stimmt, zart.
Und nicht durchsetzungsfähig. Also das heißt, man sagt, die Laute spielen wir vorm Einschlafen. Jemanden als Schlaflied. Es ist ein sehr intimes Instrument. Es ist nicht gedacht, um große Seele zu füllen. Also letztens bei dem Konzert von einem berühmten amerikanischen Lautenisten aus Schweiz habe ich mich nicht getraut, eigentlich umzudrehen. Weil meine Sesselbewegung lauter war als das, was er gespielt hat. In Mozartsaal. Also es ist ein sehr intimes Instrument, ist nie gedacht für die große Massen. Und es war nie gedacht als Erfolgsinstrument. Also La Aud, also der Aud damals aus der maurischen Zeit, ist eigentlich die Stimme Mohammeds. Ist gespielt worden mit Risha, das heißt mit Feder, von einem Adler.
Ja.
Und dann natürlich hat das Instrument eine große Metamorphose erlebt in Europa, sowohl in Italien als in Spanien. Und auf einmal waren die Bünde da. Auf einmal hat man das mit Finger gespielt und nicht mehr
mit der Feder.
Dieses Instrument als Großmutter der Gitarre zu bezeichnen, würde ich als falsch bezeichnen, weil die Gitarre existiert parallel zur Laute die ganze Zeit. Als Volksinstrument auch.
Das heißt, dieses Herausfordern ist für dich künstlerisch schon immer wieder wichtig.
Ja.
Und dann auch wieder auf die Seite zu stellen.
Ja, genau. Also, weil ich betrachte dieses Instrument, und das ist mir sehr wichtig zu sagen, als Instrument nur. Ich will den Sound haben. Das heißt, ich bin jetzt nicht verliebt in das Instrument.
Das heißt, die Gitarre an sich müsste nicht die Gitarre sein?
Nein, in meiner Phase jetzt überhaupt nicht mehr. Ich sehe das als Instrument und das ist ein Transportmittel für diese Töne, die ich im Kopf gehabt habe, tagelang davor. Und manchmal ist das nur die Laute oder Kontrabass, was ich jetzt manisch übe wieder. Also es ist einfach eine Sache von, ich brauche diesen Klang für diese Musik.
Und diesen idealen Klang, den du schon im Kopf hast, genau, quasi.
Richtig. Und da sehe ich die Power von AI. Da ist die Stärke von AI, dass man vielleicht, wenn man schon die Töne versteht, sagt man so, vielleicht leichter zuordnen kann zu einem Instrument, was man braucht. Mhm.
Total spannend. Aber man hört die Flamenco-Gitarre auf deinem neuen Album aber auch immer wieder raus, oder?
Man hört vielleicht, ich habe mich so zurückgehalten, was die Akkorde betrifft. Ich wollte auf keinen Fall irgendeine Rasgeo spielen oder irgendeine Art von Akkordspiel. Das habe ich so nicht wollen, sagt man so. Mhm. Und das kommt da und dort vielleicht durch.
Vielleicht nur, wenn man es weiß.
Dass, ja, genau. Nur, was du sehr gut gesagt hast, ist der Anschlag auf dem Instrument. Ich wollte nicht klassisch klingen. Ich wollte nicht, dass eine klassische Gitarre, dass eine, sag mal so, Ästhetik von der klassischen Gitarre vorne steht. Ich wollte auch nicht, dass es so klingt wie auf einer achtseitigen Flamenco-Gitarre. Nein. Ja, ja. Ich wollte einen Sound entwickeln, was ein bisschen mit der Flamenco-Gitarre kokettiert, aber auch vielleicht mit einer großen Laute da und dort. Also ich wollte einen Sound machen, der nicht bis jetzt war. Sag ich jetzt so rein überheblich fast.
Dieser Instrumentalmusik, wenn man so runterbricht, ist es ja Instrumentalmusik, was du machst. Ist das auch so ein bisschen ein Gegenpol zu einer Welt voller Reizüberflutungen, voller ein Herunterkommen, ein Reduzieren vielleicht auf das Wesentliche in der Musik?
Ja und nein. Ich habe das schon gehört von ein paar Leuten, dass meine Musik beruhigt und dass sie einen Vibe hat, wenn ich dieses schierige Wort sagen darf, wo man vielleicht ein bisschen in sich sich Gedanken macht oder sich ein bisschen was überlegt und wirkt sanft oder wirkt nachdenklich. Aber auf jeden Fall, das war nicht meine Intention einfach. Also meine Intention war einfach...
Oder ist das eher eine Beleidigung für dich, wenn man sagt, das ist beruhigende Musik? Oder?
Nein, Beleidigung wäre, wenn man jemand sagen würde, naja, das klingt wie die Saunamusik oder wie die Rosalia vor kurzem gesagt hat, Elevator Music. Dann ist es eine, oder Einkaufsmusik, ein Freund von mir sagt immer Einkaufszentrummusik. Das wäre eine Beleidigung, aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich habe schon mit der AI da und dort Obertöne eingespielt, mit Synthesizer, sagt man so altmodisch. Also ich habe schon Samples eingespielt als Obertöne da und dort, um den Sound anzureichern. Aber eigentlich ändert das nichts. Eine Beleidigung für mich wäre, in einer echt gespielten Musik jemandem zu sagen, naja, das klingt wie gesampelte Musik. Das ist eine Beleidigung dann. Das heißt, die Musik, die eigentlich nicht echt gemacht worden ist, nicht mit Menschen aufgenommen ist, sondern, ich meine, es ist eh bekannt, man kann durch die Samples schon so viele Instrumente ersetzen, wenn man vor allem in der Filmmusik, wenn man kostengünstig arbeitet, man arbeitet mit Samples, klar. Weil wer kann sich noch echte Instrumente leisten? Aber man hört den Unterschied, wenn ein echtes Orchester spielt oder ein gefaktes, man hört das schon.
Ja, vielleicht auch, weil es nicht perfekt auch dann ist, oder? Oder weil es halt auch diese kleinen Fehler gibt, die jetzt nicht so als Fehler erkennbar sind, aber vielleicht kleine Ungenauigkeiten.
Genau. Ich bin auch...
Die es interessant aber machen. Ja,
ich bin auch neugierig, jetzt kurz zum Essen als Vergleich. Ich bin auch immer neugierig und meine Frau fragt mich immer wieder, wieso hast du diesen Dreck gekauft? Nämlich, ganz konkret, wieso habe ich mir jetzt irgendwelche fleischfalsche Bällchen gekauft, wo drauf steht vegan, aus Erbsenbasis?
Ja.
Warum? Weil ich neugierig bin. Ich bin neugierig, wie das schmeckt.
Ja.
Und das habe ich jetzt sogar in der Cevapcici-Version gekauft, einmal, um zu sehen, wie schmeckt denn das? Und natürlich, es schmeckt so wie schlechte Cevapcici. Aber es schmeckt wie Cevapcici. Oder wie griechische Bällchen, Fleischbällchen. Ja. Es schmeckt sehr nah dem Ganzen, aber nicht echt. Und so klingt auch ein Orchester gesampelt versus echt aufgenommen. Es klingt als ein Orchester, aber nicht echt.
Du hast ganz am Anfang gesagt, es gibt so diese drei Pole. Kochen hast du, glaube ich, als erstes genannt.
Genau.
Machst du das auch professionell?
Nein, Gott im Himmel nicht. Ich koche für meine Familie sehr gerne.
Okay.
Und wir laden immer wieder Freunde ein. Also ich habe mich jetzt in den letzten zwei Jahren auf Pizza spezialisiert, auch mit der richtigen Temperatur, mit 500 Grad und mit dem Biscotto-Stein.
Also eigenen Pizzaofen
quasi. Eigenen, halt, ich habe ihn ein bisschen modifiziert. Aber mit dem richtigen Stein aus Italien, mit dem roten Stein, und mit der Messpistole, sodass man weiß, bei welcher Temperatur was. Und mit einem Teig, was 5 Tage lang steht im Kühlschrank.
5 Tage lang?
Ja, ja. Das ist diese Lungo-Fermentation. Das ist diese lange Fermentierung. Und das braucht man, dass die Löcher entstehen, dass der Teig dann eigentlich tut, was er tun soll. Luftig bleiben, knusprig bleiben und nicht klumpig im Mund. Wie bei den schlechten Marillenknödel, also schlechten, habe ich gesagt. Es gibt die guten auch.
Das heißt, das ist das Ausgleich auch zu der musikalischen Kreativität?
Ja, richtig. Das ist ein Ausgleich, dass ich irgendwas greifen kann. Dass ich irgendwas in die Hand nehmen kann und spielen kann. Weil in der Musik ist das meistens nur das Instrument, aber das, was rauskommt, ist wieder nicht greifbar. Das ist das, was in Ohren ist oder im Kopf ist.
Also den Teig wirklich angreifen zu können.
Ja.
Ist dann wichtig.
Genau. Oder die Begeisterung von Leuten, die es essen. Diese Begeisterung ist in der Musik auch wichtig, dass man sieht, dass die Musik irgendwo angekommen ist.
Also das gemeinsame Essen ist dann wie ein kleines Konzert auch, vielleicht.
Das kann man fast so übersetzen, ja. Ja, ein Kammerkonzert.
Kleine Kammermusik. Aber wie wenn du jetzt ein Konzert spielst oder das Album mit dem Album rausgehst in die Welt, dann gehört es ja nicht nur noch dir, sondern das wird dann, die Menschen hören das in unterschiedlichsten Situationen, wenn sie traurig sind, wenn sie glücklich sind, wenn sie gestresst sind, wenn sie unterwegs sind, vielleicht aber auch gemütlich zu Hause sind oder gemeinsam essen, wie auch immer. Hast du da so eine Vorstellung auch, was die Musik irgendwie bei den Menschen auslösen soll?
Wenn sie irgendwas auslöst, bin ich sehr glücklich.
Egal.
Egal was. Das heißt, die Kommunikation ist da. Und ich glaube, das ist das, was die Musik machen soll. Nicht nur die Musik, die Literatur genauso. Eine Ausstellung, ein Theaterstück. Genau das, die Kommunikation zwischen Leuten. Also das ist ganz vorne. Ob das jetzt Trauer ist oder Glück ist oder Begeisterung oder Depression, das ist zweitrangig. Das ist, aber wenn sie jemanden einfach kalt lässt, ich glaube, das ist dann eine Niederlage.
Hast du beim Schreiben oder auch im Studio dann so einen idealen Gast vor dem inneren Auge? Jemand, für den du die Musik schreibst, oder machst du es mal für dich und dann?
Ich mache es für mich. Ich bin eigentlich, ich glaube, schon ein strenger Kritiker. Und ich versuche immer ganz am Anfang schon irgendwie auszusortieren, was ist ein Klischee und was ist wertvoll, in meinen Augen. Die zweite Instanz ist meine Frau und die ist sehr vernichtend dann, wenn ihr irgendwas nicht gefällt und sagt, schon gehört oder nicht gehört oder ja, das ist ehrlich, das macht Sinn und das macht keinen Sinn. Sie ist Filmemacherin und sie versteht was von der Komposition. Weil ich glaube, das Wort ist eigentlich universell. Egal, ob man Literatur schreibt oder ob man malt. Ohne Komposition funktioniert, ohne Frage und Antwort. In einem Stück funktioniert wenig eigentlich. Ich bin immer noch begeistert, wie die junge Generation sich zufrieden lässt mit diesen 5-6-sekundigen Musik-Potpourris in TikTok-Videos oder in Reels. dass das funktioniert, dass das jemanden zufriedenstellt. Und gleichzeitig stelle ich fest, vor allem bei meinen Schülern, dass die Konzentrationsspanne sehr klein ist dadurch geworden.
Wie alt sind die so?
Zwischen 3 und 80. Zwischen 3 Jahre und 80 Jahre.
Also wirklich. Eine ganze Lebensspanne eigentlich.
Ja.
Gibt es da trotzdem, ich meine, natürlich mit der Schnelligkeit und der digitalen Schnelligkeit, mit der junge Menschen aufwachsen, das ist wahrscheinlich der größte Unterschied, aber gibt es trotzdem irgendwie so ein verbindendes Element, wo es egal ist, ob jemand 3 ist oder 80?
Ja, gibt es. Das habe ich genau letzte Woche erlebt, in Abschlusskonzert meiner Klasse, wo eine 3,5-jährige, knapp jetzt 4, Schülerin mit Noten in einer Hand, Gitarre in der anderen Hand, vor der Bühne gestanden ist und mir gesagt hat, Marco, du hast auf mich vergessen. Das heißt, sie war nicht am Programm und sie wollte unbedingt spielen. Und kurz davor ist meine offiziell älteste Schülerin auf die Bühne gegangen. Und man hat bei beiden das Gleiche erlebt. In den Augen, das ist ein Zeichen der Entscheidungswille. Ich will das machen. Aus welchem Grund? Das ist was anderes. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich will es machen. Ich habe was zum Zeigen. Ich will euch was mitteilen.
Ich will auf die Bühne.
Das haben nicht nur ich, das haben alle gesehen. Sowohl die 4-Jährige, also knapp 4-Jährige, wie die 19-Jährige, die gerade Matura gemacht hat, eigentlich das auch weitermachen will. Diese Entschlossenheit haben wir alle gleichzeitig gemerkt.
Hat man das irgendwie in sich oder wie?
Ich glaube schon.
Woher kommt das?
Ich glaube schon.
Wolltest du auch immer auf die Bühne?
Ich wollte immer nicht unbedingt auf die Bühne. Und das ist auch nicht mein Drang jetzt Nummer 1. Jemandem was mitzuteilen ist immer wunderschön. Kontakt mit Menschen zu haben, kommunizieren mit Menschen, unglaublich schöne Sache. Dafür sind wir da eigentlich, auf der Erde, glaube ich. Aber Menschen Musik zu geben, diese Töne zu suchen und dann für sich selber zu entscheiden, das sind die richtigen Töne für 2025. Mehr kann ich nicht. Das ist das, was ich jetzt am besten gemacht habe. Das ist mein Motto. Das ist mein Ziel eigentlich auch in dem Ganzen. Aber jetzt unbedingt auf die Bühne gehen und ja, ist schön. Wenn die Leute klatschen und verstehen, was du willst, ist eine wunderschöne Sache. Aber das primäre Ziel, glaube ich nicht.
Ist das auch eine Überwindung für dich, auf die Bühne
zu gehen? Nein, es ist keine Überwindung. Also ich genieße das, wenn die Leute konzentriert zuhören.
Yeah.
Das ist schön. Und wenn sie sich später bedanken für das, was du gemacht hast, das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Das ist keine Überwindung. Nur ich versuche immer, je älter ich bin, effizienter zu denken. Denk mal, ist es effizienter, jetzt 3 Konzerte für 20 Leute zu machen oder ist es besser, dass ich 3 neue Stücke anfange? Also für mich ist das eher das Zweite, was ich gesagt habe. Ich will dann lieber mehr Musik schreiben, als dass ich noch mehr Konzerte spiele. Obwohl ich eine Freundin habe, die ständig Konzerte macht und ist knapp 70 und sagt, Marco, du musst auf die Bühne. Nein, nein, nein. Es ist bei den Musikern immer eine Frage.
Halt. Das ist immer so eine Gratwanderung, ja, die man irgendwie schaffen muss.
Na, die Bühne ist fantastisch, sage ich nichts. Aber für mich ist richtige Töne zu finden fast noch ein bisschen, ich würde das schierige Wort sagen, geiler.
Und brauchst du auch diese Einsamkeit dann ein bisschen im Studio?
Ja.
Weil du wirkst jetzt ja wie ein Mensch, der sehr viel mit Menschen in Kontakt ist und das auch genießt anscheinend, unter Menschen zu sein, mit Menschen zu sein, für Menschen zu kochen, zu spielen. Ja. Aber hier dann auch...
Ich brauche die Zeit. Ich brauche
nur du sein zu können.
Ja, richtig, genau. Vor allem nutze ich die Zeit immer mehr, komplett alleine am Boot zu sitzen, komplett alleine, fast den ganzen Tag, weißt, um wirklich wieder... Ich würde sagen, die Wahrheit zu finden. Und wirklich zu finden, was ich finde als moralisch okay, was ich finde, das ist das Richtige für mich und für die anderen, um irgendwie irgendwie mit der Natur eins zu sein, um zu sagen, okay, jetzt mache ich es so, weil ich jetzt nicht besser kann auch. Aber wenn ich dann getrieben bin und tausend andere Sachen zu tun habe nebenbei, dann sehe ich, dass diese Anfälligkeit, Klischees zu spielen, Klischees zu denken, routiniert was weiterzumachen, nicht gut ist einfach. Und deswegen ist diese Ruhezeit sehr wichtig.
Dieses Klischee-Wort hast du früher schon verwendet.
Ja, eben.
Wann würde etwas nach Klischee klingen?
Dass man in irgendwelche Manierismen spielt. Das heißt, man spielt jetzt eine Tonleiter und phrasiert sie so, wie man sich schon letzte 20 Jahre gemacht hat. Mhm. Und wie das üblich ist jetzt in einer Ära oder auf einem Instrument oder mit einem Fingersatz. Das heißt, man versucht nicht was neu zu definieren, man versucht gar nichts hinterzufragen, sondern macht es genau so, wie man das schon immer gemacht hat. Und genau dieser Satz ist nicht gut eigentlich, finde ich. Wie so, wie man es schon immer gemacht hat. Nein, das ist einfach nicht gut.
Du scheinst einen ziemlichen Schaffensdrang jetzt dann auch zu haben. Denkst du jetzt auch schon weiter an das nächste Album?
Ja, ich habe schon.
Obwohl das aktuelle erst kürzlich erschienen ist.
Ja, klar, das geht parallel. Ich habe schon eigentlich in der Endphase von der letzten Platte habe ich schon skizziert viele Sachen.
Oder ist das aktuelle Album jetzt schon vielleicht auch irgendwie alt für dich?
Nein, es ist nicht alt. Es ist nicht alt, aber ich habe parallel im Kopf schon fast die Hälfte von der neuen Platte. Ich versuch eigentlich die Sachen parallel auch zu halten jetzt momentan. Die erste Platte, die Solo-Platte, ist vielleicht ein Fall, wo ich sagen könnte, das ist für mich abgeschlossen. Mhm. Das ist auf jeden Fall für mich abgeschlossen, gedanklich auch. Wenn es notwendig ist, spiele ich es gerne. Es ist eine Solo-Platte, da spiele ich alleine auf der Bühne. Momentan war das so, dass ich keine Auftritte damit schaffen könnte. Momentan ist es auch, soweit ich es von meinen Kollegen gehört habe, bei den anderen Instrumenten auch so. Also das ist nicht gefragt jetzt momentan. Solo-Instrument auf der Bühne ist nicht modern. Es ist eher die Frage, ob man Ensembles auf die Bühne steht, einen größeren Klang, einen attraktiveren Klang, sagt man so, jetzt Sapperlot, aber das, was unter uns Musiker als Königsdisziplin immer war, das heißt, alleine auf die Bühne zu gehen, ist jetzt nicht modern.
Aber das kann ja wieder kommen.
Es kann wieder kommen. Ich meine, dafür haben wir auch studiert, viele von uns, Pianisten, Gitarristen, studieren Solokonzerte zu machen auch. Das wäre das Ziel von Studium.
Aber hast du jetzt trotzdem mit Return to Vienna vielleicht ein bisschen so deinen wirklichen Kernsound auch gefunden, auch wenn es vielleicht in ein paar Jahren wieder anders sein könnte?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich vor allem auf der Gitarre jetzt langsam den Sound gefunden habe, der nicht klassische Gitarre zeigt oder interpretiert, sofort beim ersten Anklang und auch nicht eine helle Flamenco-Gitarre, sondern ein Sound, der irgendwo dazwischen ist. Da kann ich mich leicht ausdrucken, aber ob das jetzt so bleibt in den nächsten ein paar Jahren, das weiß ich nicht. Also jetzt momentan fühlt sich das gut an.
Es bleibt spannend auch, ja,
das ist für jetzt, dich.
Das ist für mich. Und fürs Publikum auch.
Genau. Und das ist das Schöne daran, dass man nie weiß, was hinter der nächsten Tür steht. Das ist das Schöne. Und solange man Kraft hat, was Neues zu entdecken oder weiterzuschauen, ist es schön.
Das ist ja auch das Schöne generell am Leben, oder?
Ja,
dass man
ja.
nicht immer schon weiß, was.
Genau.
Auch wenn es manchmal dann schmerzlich vielleicht ist oder man vielleicht einmal die falsche Abzweigung nimmt.
Genau.
Aber trotzdem macht es das ja erst spannend und lebenswert eigentlich auch.
Genau.
Auch wenn es ein bisschen platt klingt, aber...
Ich weiß, das klingt so...
Es klingt wie so ein Kalenderspruch, denke ich mir gerade jetzt selber, wo ich sage, aber trotzdem...
Ja. Genau. Ich meine, gleichzeitig, wir sind konfrontiert jeden Tag mit so vielen Leuten, die nichts ändern wollen.
Ja.
Nichts. Vor allem in der Politik nicht oder in allgemeinem Leben. Es ist eh super so, wie es ist.
Oder nur zurück wollen in eine Zeit, die es vielleicht eh nie gab.
Noch schlimmer. Noch schlimmer. Ich glaube, dass genau aus dem Grund jetzt nicht das Remake, sondern die zweite Staffel, würde ich das bezeichnen, von Braunschlag eigentlich nicht so gut angekommen ist, weil die Leute irgendwie mit dem sich ein bisschen verarscht fühlen. Viele, glaube ich. Weil das genau die Abbildung ist von dem, was man nicht überall, aber schon kennt.
Ich weiß quasi ein bisschen, wie es weitergeht, aber ich hatte bisher noch gar keine Lust, es mir anzuschauen. Vielleicht auch, weil ich schon ein bisschen weiß, quasi, wie das weitergeht, aber hatte noch nicht das Bedürfnis.
Ja, die Kritik, die häufigste Kritik war natürlich, dass man sich wiederholt,
ja,
schon nach der dritten, vierten Folge.
Ja.
Ich finde, genau das ist das Zentrum der Aussage. Das ist der Inhalt, ja, von dem Gesamten und das Zentrum der Aussage. Natürlich, genau darum geht's. Es darf nichts Neues kommen, weil sonst hinterfragt man überhaupt die gesamte Staffel.
Ja.
In meinen Augen ist das so. Aber genau so viele Leute kenne ich, die genau so es wollen.
Ja.
Dass sich nichts ändert, weil es eh super ist, so wie es ist.
Aber vielleicht schafft ja genau dann so Musik, wie du sie auch machst, Leute ein bisschen auch aufzurütteln, ein bisschen wach zu machen, auch nachzudenken, selber was anzugehen, was man vielleicht,
genau,
aufschiebt.
Genau. Ich hab nach der Premiere von einer jungen Frau nach dem Konzert gehört, dass sie bei der Nummer Oblivion gesagt hat, ich habe tatsächlich begonnen nachzudenken über Sachen, die ich nicht vergessen will oder vielleicht vergessen möchte. Mhm. Aber ich habe begonnen nachzudenken. Also für mich war das wirklich ein Kompliment. Also wenn man da jemanden anregt, mit dem Titel schon irgendwie in dieser Richtung sich zu bewegen, ist eine
eigentlich alles erreicht, oder?
Eine perfekte Kommunikation geschafft worden. Also das ist für mich super.
Du hast was ausgelöst.
Ja, genau. Genau. Und das, genau, ja, dieses Wort, was zu bewegen, was zu provozieren vielleicht,
ja,
ist, glaube ich, auch in der Popmusik damals, in der Rockmusik oder in Avantgarde,
ja,
das ist eigentlich genau der Motor, das Ziel eigentlich, finde ich. Genau das, was sich selber dann reinigt wieder. Weil wenn man da keine Anreize mehr braucht, wenn eh alles super ist, so wie es war, ich glaube, da werden wir dümmer. Dann ist die Entwicklung passé. Die zivilisatorische, die kulturelle Entwicklung leidet darunter.
Klar.
In meinen Augen.
Du, Marco, vielen Dank für diesen spannenden Einblick.
Ja, ich
es wird schon ein bisschen heiß hier.
Es ist bei dir, gell? Es ist ein bisschen heiß, jetzt muss man aufmachen, genau.
Wir nehmen genau, das muss man noch dazu sagen, während der Hitzeperiode auf.
Und der Kuchen ist schon
kalt. Der Kuchen schmilzt vor sich hin. Du, ich würde zum Abschluss noch gerne ein paar kurze Fragen, aber lass ruhig offen das Fenster.
Okay.
Ich glaube, das schaffen wir.
Okay.
Darf ich dir noch ein paar Fragen, kurze Fragen zum Abschluss stellen?
Okay. Ja,
ja. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Ich würde immer wieder nach Split gerne reisen.
Mhm.
Ich würde auf die Insel Scholter, wo wir jeden Sommer unsere Zeit verbringen, gerne reisen. Ich würde gerne weiter, wenn ich darf, in Wien leben. Ich finde Wien großartig als Stadt. Ich finde Zentraleuropa, also die alte Donaumonarchie, großartig. Und was No-Go ist für mich, ist irgendwo auf 3000 Meter Höhe mit Schnee bedeckt, kein Kontakt mit Menschen, weißt, in so einer Gegend wünsche ich mir nicht zu leben.
Gibt es einen Film oder eine Serie, die dich irgendwie verstört haben in letzter Zeit?
Verstört, irritiert sozusagen.
Irritiert, genau. Irritiert. Positiv irritiert. Irgendwas ausgelöst hat bei dir.
Naja.
Man kann ja gut positiv verstört werden.
Für mich war, lass mal kurz überlegen jetzt, auf diese unterhaltsame Art habe ich natürlich Casa de Papel sehr lustig gefunden. Das ist diese Unterhaltung, die ich mir mehr wünsche, die trotzdem mehrere Schichten hat, wo man auch sich ein bisschen den Kapitalismus neu überlegt, mit Drucken von Geld, was nicht vorhanden ist, und das dann unter die Leute bringt, um Wohlstand zu schaffen. Aber auf jeden Fall von... es gibt eine Serie, die mich enttäuscht hat. Und das ist 100 Jahre Einsamkeit von Marquez. Die ist verfilmt worden, jetzt von Netflix.
Ah, das habe ich gar nicht gesehen
oder nicht mitbekommen. Die hat mich bitter enttäuscht, weil ich von Roman so begeistert war, damals als Jugendlicher.
Sogar. Ich denke mir gerade, vielleicht sollte man mal sowas nicht, so ein Buch nicht verfilmen.
Genau, und da war ich sehr enttäuscht eigentlich. Sehr enttäuscht, dass das eigentlich komplett in diese wieder unterhaltsame Richtung gegangen ist.
Ja.
Alle diese Farben, die im Roman vorhanden waren.
Klischees wahrscheinlich,
Kann
ich mir vorstellen.
Die sind verloren gegangen einfach. Ja aber es gibt so mehrere Irritationen, also deswegen...
Aber sind wir eh beim richtigen Thema, gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Zurzeit, ich lese ein Buch über Segeln, also das kann ich nicht jedem empfehlen.
Aber wer weiß, vielleicht fängt die oder der andere noch zum Segeln an. Oder nur als Inspiration.
Das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist von einer schwedischen Schriftstellerin über ihren Sohn, der zur Gen Z-Generation gehört und der schwerstens depressiv ist und findet nicht ins Leben hinein. Und mit Mühe und Not habe ich die Hälfte des Buches geschafft und dann habe ich es liegen lassen, weil mich das eigentlich schon negativ berührt hat, weil ich auch eine Tochter habe, die 19 ist und mittendrin steckt in den Ganzen und hat viele Freundinnen, die auch ihre Probleme mit sich tragen, in einer Gesellschaft, wo eigentlich alles in Überfluss ist und trotzdem sind diese Menschen letztendlich alleine mit dem eigenen Polster beim Einschlafen, mit einem enormen sozialen mit einer sozialen Interaktion, trotzdem schaffen es nicht, echte Beziehungen auf die Beine zu bringen. Oder sagt man so, wirklich tatsächlich das Leben ohne Plastikfolie zu leben. Und ich habe das Buch auf die Seite gelassen. Das ist das letzte Buch, was ich gelesen habe. Ich würde lieber reden über die letzte Ausstellung, die ich besucht habe.
Ja, gern.
Und das hat mich mehr berührt. Und da habe ich eigentlich kurz geweint. Also meine Frau hat es nicht gesehen. Und das war in Belvedere, nämlich von Klimt. Mhm. Das war das Bild, was eigentlich die Regierung, also die Republik, ausgeborgt hat aus New York für eine unglaubliche Summe. Und ich war eigentlich schon so aufgeregt an dem Tag, als ich hingegangen bin. Und dann habe ich wieder feststellen müssen, dass es kein Foto gibt, was das nachmachen kann in der Realität. Und da sind wir wieder bei dem echten Orchester und gesampelten Orchester oder echten Instrument und gesampelten Instrument. Hm. Also wenn man das live sieht einfach, also vor allem diese Bewegung im Bild, die er geschafft hat, mit Farben, je nach Blickwinkel, also das ist unglaublich einfach. Also das ist ein Gefühl, was dann wirklich, was man sich konservieren will, und man setzt sich nieder und geht noch einmal hin und das natürlich, der erste Anblick ist unvergesslich, der bleibt tiefer drinnen als alles danach, aber das würde ich jedem empfehlen eigentlich, dass er das in echt erlebt.
Man, Man sieht jetzt leider dein strahlendes Gesicht und deine strahlenden Augen nicht, aber...
Ja, es ist unglaublich eigentlich, was wieder diese Kunst eigentlich projizieren kann. Vielleicht braucht man mehr in den Schulen eigentlich Leute, die Kommentatoren sind oder Erzähler sind oder diejenigen, die eigentlich so wie eine Einleitung bei einem technischen Produkt machen, die eigentlich die Kunst ein bisschen näher bringen den Menschen. So dass die Seele und das Herz ein bisschen glücklicher wird dadurch. Das ist das, was ich vermisse in der heutigen Zeit. Dass so viele Leute in diesem Wohlstand trotzdem unglücklich sind. Und da muss die Kunst eigentlich jetzt
rein.
Rein. Unbedingt. Das ist das richtige Wort. Genau. Da braucht man sie eigentlich. Dass die Menschen sehen, wie schön das Leben ist eigentlich. Tatsächlich. Und ich brauche nicht noch ein besseres Auto. Und ich brauche jetzt nicht einen Urlaub irgendwo in Ägypten, weil das gehört dazu. Nein, es gehört nicht dazu. Geh lieber in eine Ausstellung. Du wirst glücklicher danach. Oder ein Theaterstück sie anschauen. Genauso. Also, was ich nicht mache. Aber jeden seins. Also, das ist
schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch drei kurze Fragen. Okay. Und zwar, was ist das schönste Lied der Welt?
Das kann ich nicht beantworten. Es gibt so, genau da ist die Schönheit der Sache, dass es so viele schöne Sachen gibt, auch nicht in der Musik. Aber in der Musik gibt es, das kann ich nicht beantworten einfach. Es gibt da eine Nebengeschichte, also da das gelbe Licht da unten auf diesem Gerät zeigt, dass dieser Oszillator, also dieses Gerät da, das ist ein Schumann-Generator und das produziert 7,82 Hertz. Mhm. Und das war die Grundfrequenz der Welle um die Erde.
Ja.
Und die Frequenz findet man auch in der Biologie sehr oft und man findet das bei der Teilung von Zellen und diese Frequenz ist fürs Leben sehr wichtig. Jetzt nebenbei nur für die Musik oder Kreativität. Diese Frequenz lässt einen Menschen, der was gerade schreibt, malt, spielt oder weiß ich nicht, was anderes Kreatives macht, lässt konzentrierter weiterarbeiten. Mhm. Sag mal so, es gibt viele Spitäler in Amerika, private Spitäler, die das in Operationssälen haben, weil man sich wirklich, meiner Erfahrung nach, besser und leichter konzentrieren kann. Mhm. Obwohl diese Frequenz eigentlich da ist, die ist gestört durch verschiedene Frequenzen, die wir heutzutage im Alltag haben. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt ein bisschen Esoterie, ich arbeite mit dem sehr gerne, das ist ständig da, eingeschaltet, diese Frequenz. Und vielleicht ist das die schönste Frequenz der Welt. Das vielleicht.
Vielleicht. Schöne Antwort.
Vielleicht.
Du, was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Ich bin glücklich, dass ich es machen kann und darf. Und wenn ich noch weitermachen darf und wenn sich die Leute einmal daran erinnern, dass das eigentlich was gebracht hat, das nicht wertlos war, ist das Schönste. Ich will auf keinen Fall, dass das wie eine Art Therapie auf jemanden wirkt, sondern dass irgendjemand was damit tatsächlich, dass jemand was für die Seele sich nimmt. Mhm.
Schön. Du, und irgendwelche letzten Worte für heute?
Letzte Worte?
Ja, für heute.
Für heute.
Nur für heute.
Nur für heute.
Für unser Gespräch.
Für unser Gespräch. Ich bedanke mich, Philipp, bei dir, dass du Geduld und Nerven für mich gehabt hast.
Das war total nett bei dir.
Genau, oder wie ich meinen Schülern immer sage, das ist ein Satz, der universell ist. Danke für die Mitarbeit und Geduld. Das ist so wie aus 50er Jahren ein Satz. Aber nein, jetzt Spaß auf die Seite. Danke dir, dass du da warst, dass wir ein nettes Gespräch gehabt haben. Es ist heiß heute und wir dürfen nichts Heißes essen. Oder gerade deswegen.
Ich glaube nicht zu heiß, aber...
Weil ich habe meine Frau provoziert in der Früh, bevor ich jetzt ins Studio gegangen bin. Heute essen wir Pizza, oder? Weil wir haben eh genug Teig im Kühlschrank. Ich habe immer für drei, vier Pizzen genug Teig im Kühlschrank. Das muss sein. Aber ich meine, natürlich war das ein Scherz. Das kommt nicht in Frage.
Vielleicht nächste Woche
wieder. Vielleicht nächste Woche wieder. Auf jeden Fall, meine letzten Worte sind, ich würde jedem empfehlen, der kreativ was machen will, dass er so viel wie möglich alle anderen Musikstilrichtungen genießt und dann als zweite Instanz viel Literatur und Malerei sich anschaut, anhört oder durchliest durch verschiedene Werke und schaut, wo er irgendwie andere Meinungen zu sich holen kann und auf sich wirken lassen kann. Also ich glaube, dass diese Kommunikation auch wichtig ist, dass man sieht eigentlich, wie die Gefühle von anderen Menschen sind, wie die Gedanken von anderen Menschen sind, weil letztendlich weinen wir alle, können zumindest theoretisch alle weinen, aufs Klo müssen wir alle gehen, essen muss man alle und schlafen muss man alle. Also und jetzt von dem, wenn man sich entfernen will, auf eine ganz andere Ebene, sollten wir in meiner idealen Vorstellung auch die Kunst alle genießen. Und ich glaube, dass es dann weniger Kriege gibt und weniger Probleme, wenn man alle mit der gleichen Intenz das machen würde.
Vielen Dank.
Dir auch danke.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.